Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Hi. Wir haben für die heutige Episode uns mal wieder in den Bereich des Schriftstellerischen, des Romaneschreibens vorgewagt und wir haben eine Doku geguckt, über die wir ein bisschen schreiben möchten, die wir euch auch zum Ansehen empfehlen wollen. Und zwar haben wir eine Art Doku geschaut, nämlich die Doku Romane schreiben, Bestseller, Autoren geben Einblicke. Ist interessant. Nicht gegendert beim Arte-Titel, sind aber faktisch zwei Autorinnen und zwei Autoren. Also zweimal männlich gelesen, zweimal weiblich gelesen. Das ist ja schwach von Arte. Aber okay, ist wahrscheinlich nicht gut im Titel. Ja, diese Doku verlinken wir euch natürlich. Ihr könnt uns jetzt einfach zuhören, wie wir darüber reden. Oder ihr guckt sie erstmal. Die geht eine halbe Stunde und findet ihr in den Shownotes, wenn ihr jetzt pausieren möchtet, um mal reinzugucken. Vorneweg schon mal, ich fand's sehr cool, also ist empfehlenswert, kann man sich mal geben. Ja, Birte, du hast mir die Doku geschickt, du bist zuerst darauf aufmerksam geworden. Wie hast du die denn gefunden?
Ich habe meinen YouTube-Algorithmus vernünftig trainiert. Ich habe das Wort mal wieder, okay. Ab und zu gebe ich ja das Wort Schreiben ein. Und mir werden solche Videos einfach vorgeschlagen. Das kam einfach bei mir.
Okay, krass, ich habe, glaube ich, noch nie was von Arte vorgeschlagen bekommen. Mal gucken, ob das jetzt sich ändert. Ich krieg so selten deutschsprachige Sachen vorgeschlagen, weil ich glaube, 90% meines Konsums sind irgendwie englischsprachige Sachen, dass vielleicht YouTube auch denkt, ich möchte überhaupt nichts in deutscher Sprache oder ich kann auch gar keine Videos in deutscher Sprache gucken, ich weiß es nicht.
Ja, interessant. Was denkst du denn, was war denn dein erster Impuls?
Zur Doku? Also, ich fand's cool. Also ich war am Anfang war ich gar nicht sicher. Also als ich so reingeklickt habe, ich habe mir nichts durchgelesen, wie genau das jetzt gemacht wird. Das sind ja quasi vier Interviews aufgeteilt auf nicht ganz vier Blöcke. Also so, es ist so ein bisschen durcheinander geschnitten, aber es ist schon so ein bisschen Spotlight auf alle vier Autoren. Und ich dachte mir zwischendrin so, ach, sieh mal an, es ist bei jedem der Autorinnen und Autoren ist immer so mindestens ein Satz drin, wo man halt einfach ihre Schreibstrategie genau raushört. Und eigentlich könnte man mit ihnen fast diesen klassischen Schreibtypentest bebildern mit den vier Leuten. Also man könnte wirklich so ein Bild daneben setzen und sagen, XY schreibt so. Genau, warte mal, bevor wir das auch wieder vergessen, ich nenne einfach mal kurz die vier Autorinnen und Autoren, die hier im Porträt sind. Wir haben die deutsche Autorin Caroline Wahl. Wir haben den finnischen Autor Matthias Riekönnen. Wir haben den schwedischen Autor Jonas Jonasson, der an sich schon ein bisschen klingt vom Namen her, als wäre er wiederum aus einem Astrid Lindgren-Buch herausgestiegen, Jonas Jonasson, und würde jetzt selbst irgendwie Romane schreiben. Und wir haben die deutsch-rumänische Autorin Iris Wolf, oder nur deutsche Autorin. Also sie erzählt in dem Interview, dass sie quasi als Kind aus Rumänien nach Deutschland gekommen ist. Deshalb, ich habe jetzt nicht nochmal extra nachgelesen, also weiß nicht, ob sie irgendwie zwei Pässe hat oder ob sie einfach nur Deutsche ist. Aber sie sagt in dem Interview auch, dass sie quasi so über südosteuropäische Personen und Lebensgeschichten schreibt. Also das ist auch so ein bisschen ihr Stoff und Thema. Genau. Und alle vier erzählen über ihr Schreiben. So über Produktionsbedingungen, wie sie Material finden und was sie so mit dem Schreiben verbinden. Genau. Also bei mir waren es so dieses, ach cool, guck mal, Schreibstrategien. Wie war es denn bei dir? Was hat dich denn so als erstes angesprochen bei der Doku?
Ich habe die jetzt ja das zweite Mal nochmal geguckt, in Anführungsstrichen. Das erste Mal habe ich die geguckt, das zweite Mal habe ich sie quasi gehört, während ich mit den runden Hunden rumgetüdelt habe. Und das erste Mal war mein allererster Eindruck, dass ich dies wirklich bildstark finde und sehr, ja, fast schon reißerisch geschnitten. So, ne, das, die Schnitte einfach stark gesetzt und, also, es wundert mich, dass das so gemacht wurde für so ein Thema, dass es um Schreiben geht. Tatsächlich.
Okay, ja.
War mein Gedanke. Also, das war einfach so mein allererster Impuls, dass ich fand, spannend, das ist auch so richtig modern quasi geschnitten und,
auf jeden Fall.
dass dann habe ich mich gefragt, was für ein Bild von Schreiben vermittelt werden soll. Also was ist die Prämisse der Menschen, die das geschnitten haben vor allem und geplant haben, konzipiert haben für das Thema? Was soll das eigentlich aussagen?
Ja.
Also es geben Einblicke und gleichzeitig wird ja viel auch über Schwere gesprochen und auch so ein Berühmtheitsding und so. Das habe ich mich einfach, das war sowas, was ich mich gefragt habe, was ist die Überschrift, die dahinter steht, also die verborgene Überschrift, weißt du?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen zweierlei. Also hatte ich das Gefühl, dass es einmal wirklich, es geht um das Schreiben der vier Personen und ihre Beziehung zum Schreiben und wie sie das für sich definieren. Und es geht aber auch so ein bisschen über, was bedeutet es, Autorin oder Autor zu sein, so abseits vom Schreiben. Was bei zwei von den Vieren, nämlich bei Caroline Wahl und Matthias Rikkonen, noch mal ein bisschen stärker gemacht wird, habe ich das Gefühl. Obwohl, nee, Iris Wolf wird auch auf einer Lesung gezeigt. Jonas Jonasson ist, finde ich, so der Einzige, der so ein bisschen mehr hauptsächlich über sein Schreiben schreibt. Obwohl, nee, stimmt auch nicht. Nee, eigentlich ist es bei allen Vieren. Weil sie haben ja bei Jonas Jonasson den Kniff gewählt, dass sie ihn hauptsächlich so in seiner Stammkneipe gefilmt haben, in der er schreibt. Und da dann natürlich andere Leute interviewt haben und ihn quasi, also die so befragt haben zu ihm. Das geht auch so ein bisschen, was du meintest mit, es ist fast schon, also es ist sehr modern geschnitten, so dieser, allein schon den Kniff so, also nicht alle vier sind einfach nur in irgendeinen Raum gesetzt und geben dann so ein klassisches Interview, sondern man begleitet halt zum Beispiel Jonas Jonasson, wie er in seinem Café schreibt, man begleitet Matthias Rikkonen einmal bei so einer Nachtwanderung durch sein Viertel und auf der Frankfurter Buchmesse, man sieht Iris Wolf bei einer Lesung, Caroline Wahl ebenfalls und im Zug sitzend, wirklich so im ICE schreibend, also sie haben sich halt auch wirklich so Orte genommen, die so ein bisschen Bewegung zeigen, wahrscheinlich um das Ganze auch ein bisschen dynamischer zu machen. Und gleichzeitig aber auch so den Alltag zu zeigen. Also auch hier fand ich es wieder interessant, dass es so ein bisschen ist mit, naja gut, Jonas Jonasson ist so der Kaffeeschreiber, also der sitzt halt wirklich in seiner Kneipe mit Kopfhörern auf und Leute sind um ihn herum und dann ruft er auch mal Leute zu sich zum Tisch rüber oder so und liest ihnen irgendwie einen Text vor oder redet mit denen. Dann hast du diesen, den Matthias, der dann irgendwie auch wirklich sagt, ich schreibe hier an meinem Schreibtisch und ich ziehe auch die Vorhänge zu, also ich muss mich so komplett isolieren und in meine eigene Welt bringen. Und das ist Caroline Wahl, die wirklich im ICE schreibt, also zumindest gefilmt wird, wie sie halt mit ihrem Laptop im ICE sitzt und Kopfhörern auf und schreibt. Und bei Iris Wolf, die auch ganz bewusst sagt, sie braucht Ruhe und also klang auch eher, so man sieht sie nicht in einer Schreibsituation, aber bei ihr hatte ich so den Eindruck, dass sie auch eher so dieses Zurückgezogene braucht. Was aber auch die Bildebene sein kann, weil sie gefilmt wird, während sie eine Lesung auf irgendeinem Hofgut hat und das alles sehr halt so Eichenfurnier, edle Holzschreibtische etc. Das heißt ja nicht, dass das zwingend ihr Schreibort ist, den sieht man tatsächlich nicht.
Und die Schreibtypen finde ich spannend, dass du das sagst. Caroline Wahl sagt, sie fängt einfach an, drauf loszuschreiben und sie kann auch nichts mehr daran ändern im Nachhinein. Also es fühlt sich falsch an, weil das ist ja schon passiert. Ich liebe diese Formulierung, es ist so.
Ja, genau. Sie sagt auch den Satz, das habe ich mir auch notiert, der erste Satz fällt mir nicht schwerer als alle weiteren Sätze.
Ja, dass so ein bisschen diesen ersten Satz entzaubern, das fand ich ganz hübsch, dass sie das gemacht hat. Also warum auch?
Ja, weil so. Und gleichzeitig kann es ja total in Probleme laufen, wenn man sagt, es fällt mir schwer, dann Sachen zu ändern. Aber ich glaube, das ist trotzdem ihr Schreibtyp. Also ich glaube, sie überarbeitet, aber sie sagt halt einfach von, es fällt mir wahnsinnig schwer zu überarbeiten.
Genau.
Das ist wirklich genau so exploratives Schreiben, mal drauf losschreiben und gucken, was bei rumkommt. Wahrscheinlich entsteht viel zu viel. Und genau. Gleichzeitig sagt sie am Ende auch von wegen, sie ist überrascht, wenn das Ende kommt. Also so im Sinne von, sie weiß nicht, wenn das Ende kommt und merkt dann in dem Moment, wo sie das Ende schreibt, oh, das ist jetzt das Ende. Und dann endet die Doku auch. Das fand ich auch schnitttechnisch.
Das ist so gut, ne?
Ja. Schnitttechnisch ein richtig guter, also Schnitt einfach, dass wirklich so der letzte Satz mehr der Rede ist, dass Caroline Wahl sagt, oh, das ist jetzt das Ende. Und dann ist zack, Abspann. Das ist sehr cool gemacht.
Ja, das finde ich halt, die ganze Doku ist wirklich gefühlt relativ aufwendig und wirklich gut gemacht.
Ja.
Also es ist so, es geht um Schreiben, was ja gar nicht so ein hippes Thema ist irgendwie, würde ich jetzt mal sagen. Und trotzdem wirkt es aber so. Also es ist so, der Schnitt ist ja total modern, wie gesagt, und dass du Lust hast, es zu gucken und Es könnte halt auch um, keine Ahnung, sonst was gehen, weiß ich nicht.
Ja. Ja, ist halt, genau, also eine moderne Doku.
Ja, wir sind einfach mit unserem Podcast einfach doch Puls der Zeit und das Schreiben ist doch ein cooles Thema, sagt Arte.
Ist diese Doku, ja stimmt, die ist auch noch relativ neu, genau, kann man ja auch nochmal dazu sagen, die Doku ist aus dem letzten November, Ende November erschienen.
Ja, das, ja, genau. Ja. Okay, dann haben wir also Caroline Wahl mit der explorativen Drauflosschreiberin sozusagen. Mhm. Und Matthias Riekönen.
Bei ihm ist es dieses mit dem, also er sagt nicht so ganz hundertprozentig, wie sein Schreibtyp ist. Von der Strategie her hätte ich gesagt, ist er ein im Kopf Ausarbeiter von allem, was er beschreibt. Weil man sieht ihn mal am Anfang bei diesen Nachtspaziergängen, wo er dann auch irgendwie sowas sagt wie, ich muss, also die Geschichte existiert schon da draußen und ich muss sie nur finden. Mhm. Also so, er sagt, glaube ich, ich muss das Buch finden und das ist schon irgendwo da draußen. Und bei ihm läuft sehr, sehr viel über Beobachten. Das sagen auch mehrere, also alle von, also auch Caroline Wahl sagt, Schreiben läuft auf Beobachten zurück. Iris Wolf sagt das ebenfalls. Und bei Matthias Riekönen klang alles für mich so nach im Kopf ausarbeiten, weil er einmal sagt, Schreiben bedeutet so gut scheitern, dass man irgendwann daran scheitert, zu scheitern.
Das ist ein krasser Satz, ne?
Ja, ja. Also so auch wieder ein bisschen dieses Schreiben ist halt auch irgendwie einfach immer schwierig und immer Qual. Ja. Oder nicht Qual, nein, das sagt er nicht. Aber halt so dieses, so das Scheitern ist damit einprogrammiert und macht die Texte auch besser. Und es klingt für mich alles nach, der denkt ziemlich lange über einen Text nach, bevor er dann letztlich schreibt. Und passt irgendwie auch so zu dieser Inszenierung mit dem Spazierengehen. Was ich ein ganz klein bisschen pretentious fand, muss ich sagen. Dieses, ich laufe so nachts durch mein Viertel und beobachte und versuche, den Text zu finden, weil ich mir dann irgendwie dachte so, ja, aber da ist ja nichts. Also du läufst ja gerade einfach nur durch irgendeine Wohngegend nachts. Da passiert ja exakt gar nichts. Also was beobachtest du denn da, was du dann aufschreiben kannst danach? Das wurde dann aber zum Glück wieder aufgefangen, weil er dann nämlich auch irgendwann, er wird so in einer Buchhandlung gefilmt oder in einer Bücherei und sagt dann, er nimmt dann irgendwie Bücher in die Hand und meint dann halt, Bücher und Lesen von Büchern sind die beste Art, Wahrheiten zu erfahren, die man nicht selbst erlebt hat. Also indem man andere Bücher liest, so Intertextualität, kommt man halt selbst auch wieder auf Ideen, was man schreiben kann.
Das übrigens ist ja auch etwas, was die Caroline Wahl auch sagt, dass sie von 14, 15 an, also könnte sagen relativ spät, angefangen hat, sehr, 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 sehr viel zu lesen. Und sie wollte was mit Literatur machen, hatte sich aber nicht zugetraut sozusagen.
Nur sowas, also sie. Ja, auch total spannend, dass man dann so spät, weil das ist ja auch so, 14, 15 ist ja eigentlich auch genau das die Zeit, wo man, wenn man denn davon weiß und das sich zutraut, an so ganz vielen Jugendliteraturwettbewerben teilnehmen kann. Ist ja so genau diese Zeitspanne, ist ja oft so von 12 bis dann halt 18 oder auch noch länger, also oft gehen ja so Jugendwettbewerbe dann auch so bis 25 oder so und irgendwann tröpfelt das aus. Hat sie jetzt selbst nichts darüber erzählt, aber ich dachte, musst du sofort, weil das war genauso die Zeit, in der auch ich so an so Jugendliteraturwettbewerben teilgenommen habe, so irgendwie beginnend mit 15 und dann so bis 18, 19, 20 irgendwie. Und das ist, fand ich spannend, dass sie sich sagt, sie hat sich's nicht zugetraut, weil ich glaube, in dem Alter habe ich noch überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ich mir das zutraue oder nicht, weil ich es aber auch, glaube ich, nicht so ernst genommen habe mit dem Gedanken von, ich möchte Berufsschriftsteller werden, sondern es war bei mir eher so ein, ich habe Lust darauf, Kurzgeschichten zu schreiben. Und wenn ich an so Wettbewerben teilnehme, dann kriege ich erstens einen Impuls, eine Geschichte zu schreiben und dann lesen sich das Leute durch. Und mehr war mir irgendwie auch egal.
Ich wusste gar nicht, dass es so Wettbewerbe gibt in dem Alter.
Ich habe das große Glück gehabt, eine Deutschlehrerin zu haben, die mich irgendwann mal darauf hingewiesen hat, dass es sowas gibt und mich dann auf diese Ustrin-Verlagsseite verwiesen hat, die damals zumindest so Literaturwettbewerbe im deutschsprachigen Raum gesammelt haben auf einer Webseite. Aber ja,
dann
also
dazu passt total gut das von Matthias Riekönen, der sagt, in Finnland kannst du nicht vom Schreiben leben, da bist du abhängig von diesen Stipendien, die es gibt.
Ja.
Und auch, das ist ja auch bei allen ein Thema, gut, die Überschrift ist ja auch Bestseller-Autoren, dass auch die Caroline Wahl sagt ja auch, dass sie total glücklich war, als sie sagen konnte, sie ist hauptberuflich Autorin.
Ja.
Und dass sie es dann allen gesagt hat. Ich bin Autorin.
Ja.
Ja.
Da sieht man auch, finde ich, bei Rikönnen und bei Wahl sieht man so ein bisschen auch einen Unterschied, wie sie so mit ihrer öffentlichen Autor- oder Autorin-Persona umgehen, hatte ich das Gefühl. Weil nämlich Wahl eben dieses so, wurde zumindest so inszeniert in der Doku mit irgendwie genießt es total, auch in der Öffentlichkeit zu sein, also quasi Leute auf Lesungen zu treffen und dann halt signieren zu können, wirklich von sich selbst sagen zu können, ich bin Berufsschriftstellerin und erfolgreiche Berufsschriftstellerin, während Rikönnen dann, wenn er auf der Frankfurter Buchmesse gefilmt wird, ja eigentlich mehr oder weniger sagt, naja, ich muss halt hier sein, weil das ist halt Public Relations und genau das Ding mit, wenn ich einfach nur daheim sitzen bleibe, dann kann ich nicht davon leben. So, ich muss auf Lesungen gehen, aber eigentlich wäre ich lieber daheim und würde schreiben oder lesen.
Ja, das finde ich spannend. Also ich habe das bei der Caroline Wahl so gesehen, dass sie auch inszeniert wird als eine dankbare Autorin.
Ja,
weißt du, dieses, da ist ja auch die Szene mit der einen Person, die dann kommt und sagt, ich habe dich da verpasst und jetzt bin ich extra hierher gekommen,
ja,
5 Stunden
so,
und
genau,
so.
Genau, von Düsseldorf
so,
aus.
Oh. Ne? Mhm.
Ja. Ja, was ja auch krass ist, wenn man sowas gesagt bekommt. Ich meine, für eine Lesung. So,
ja, genau, das ist ein bisschen wie so Pop-Figuren, ne?
Genau. Es ist wirklich so dieses Ding von irgendwie, ja, man ist auf einmal ein bisschen wie so ein Popstar.
Ja, genau.
Aber man ist nur, in Anführungszeichen, Autorin. Aber ja. Mhm.
Bei Jonas Jonassen fand ich ganz schön, dass der dieses Thema aufgenommen hat mit der Ablenkung zu Hause.
Ja.
Also zu Hause ist und so ganz normale Sachen angesprochen hat, ne? Mit da ist der Geschirrspüler, da ist irgendwie, keine Ahnung, das alles spricht mit ihm und will irgendwas von ihm. Und deswegen geht er eben in dieses Café, um dort zu schreiben, weil da kann er sich auf das Schreiben konzentrieren.
Mhm. Ja, genau. Und er dann ja auch wirklich sagt von, ich bin in meiner Bubble. Und das fand ich so mehr, das fand ich schön mehrdeutig, weil in dem Moment, wo er das sagt, setzt er sich Kopfhörer auf im Café und sitzt so in so einer Ecke und schreibt. Also meint er Bubble einerseits mit, er ist in so einer konzentrierten Atmosphäre. Aber Bubble kann ja auch gemeint sein, als er ist in diesem Umfeld des Cafés, dieser Kneipe. Und die Leute da kennen ihn, weil die Leute werden ja interviewt und die sagen dann auch, am Anfang wussten wir gar nicht, wer das ist und da setzt sich so ein komischer Kauz hin, mehrere Stunden am Tag und trinkt irgendwie ein Bier und schreibt dann irgendwas und irgendwann war dann klar, ah, Moment mal, das ist so ein Bestseller-Autor tatsächlich und dann kennen den irgendwann auch alle. Also es ist so Bubble im doppelten Sinne und das ist dann ja auch gezeigt in dieser Szene, wo er so irgendeinen anderen Rentner, der da sitzt, so an den Tisch ruft und man sieht, dass die sich unterhalten, da hört man aber keinen Sound zu, also man weiß nicht, worüber sie sich unterhalten, ob er jetzt gerade ihn irgendwas fragt zu dem Text, den er gerade schreibt, aber so, ich habe es ein bisschen so gelesen, als so, na okay, ist halt direktes, sehr, sehr unmittelbares Feedback, wenn er denn möchte, von irgendwem. Und dann auch spannend, also auch eine geile Kombination mit, du sitzt im Café und seine oder in einer Bar, in einem öffentlichen Raum und sein Modus des Überarbeitens ist laut vorlesen und auf den Sound des Textes horchen und dann immer wieder, wenn es einfach falsch klingt, umschreiben.
Mhm. Genau. Als was für eine Schreibstrategie würdest du ihm, was für eine Schreibstrategie würdest du ihm zuordnen?
Ah, es ist... Bei ihm bin ich mir nicht sicher, weil er gar nicht so viel von seinem Modus des Schreibens erzählt. Also hauptsächlich habe ich mir notiert, dass es dieses laut Vorlesen auf den Sound des Textes vertrauen und dann halt darauf überarbeiten. Also es ist auf jeden Fall regelmäßiges während dem Text redigieren, also vielleicht wirklich so redigierendes Schreiben. Ich bin nicht so ganz schlau daraus geworden. Ich habe es so verstanden, dass es während dem Schreibprozess passiert. Also so, dass der da halt so, er schreibt an seinem Textstück, das er für den Tag hat und das wird mehrfach überarbeitet.
Mhm.
Aber jetzt nicht so genuines Mehrversionen schreiben, glaube ich.
Aber das mit dem am Ende des Tages überarbeiten, habe ich auch bei Caroline Wahl gehört.
Ja.
Nämlich, sie sagt an einer Stelle, dass es so schwierig ist, die richtigen Worte zu finden und gerade da, also dass sie alle Sachen schon mal selber irgendwie in irgendeiner Form erlebt hat und dass es vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist und dass es schwierig ist, die Worte zu finden, ganz besonders für Gefühle wie Trauer. Und dann sagt sie, wenn du dann am Ende des Tages deinen Text liest und merkst, das sind die richtigen Worte, dann ist das schon ein gutes Gefühl.
Mhm. Ja.
Da habe ich draus gelesen, dass für sie eine Schreibroutine ist, zu schreiben und dann am Ende des Tages zum Abschluss nochmal zu lesen, was du geschrieben hast.
Mhm, genau.
Ja.
Das stimmt. Bei Rikönen taucht das auch auf, fällt mir gerade auf. Und das passt vielleicht gar nicht so sehr, dass ich ihn so als im Kopf Ausarbeiter eingeschätzt habe. Also es ist mindestens mal kombiniert mit regelmäßigen Überarbeitungen, weil er sagt an einer Stelle auch, dass er so, er sagt, glaube ich, irgendwie, du schreibst 20, 21 Mal um und beim 22. Mal klingt es dann auf einmal richtig und das kann dann auch dadurch sein, dass zum Beispiel, wie er es nennt, dann eine neue Stimme auftaucht, die die Sachen so beschreibt, wie sie beschrieben werden müssen. Und dass man die halt irgendwie nicht von Anfang an treffen kann, sondern man muss es so lange, das ist wieder dieses, man muss so lange scheitern, bis man irgendwann nicht mehr scheitert.
Könnte halt auch eher zum Mehrversionenschreiben passen.
Genau, also auch er sagt nicht genau, ob das so kleinere Überarbeitungen sind oder ob er ganze Teile neu schreibt.
Mhm.
Und finde ich interessant, das geht auf jeden Fall so, also was bei ihm so drin ist, ist dieses, er als Autor ist eigentlich nur das Medium, um eine bereits existierende, richtige Geschichte aufzuschreiben und jemandem zu präsentieren. Es hat so ein bisschen was dieses
Romantisierte, ne?
Auch dieses Romantisierte und auch so diese deutsche Klassik-Genie-Ästhetik, die ja auch so Goethe hatten mit so, der Autor ist nur das Gefäß und durch ihn strömt die Genialität durch. Also nicht, dass Rikön jetzt so einen Genialitätskomplex hat, den Goethe wahrscheinlich hatte, würde ich sagen, sondern er sagt halt auch nur so im Sinne von, naja, er ist halt nur genauer Beobachter.
Sache der Zeit gewesen, ne, bei Goethe.
Ja, ja, genau, ja, mit Sicherheit. Aber so aus heutiger Sicht würde man sagen, ja, okay, reg dich mal ab.
Naja, es gibt immer, also gerade in der spirituellen Richtung geht es durchaus wieder in diese Richtung, dass Leute sagen, ja, ich muss es nur empfangen und es fließt durch mich durch und auf den
Ja, klar, aber findest du diese Leute sympathisch?
Manche schon und das, was sie überschreiben sagen, finde ich dann schwierig.
Okay, ja, gut.
Es gibt zum Beispiel eine, kann ich ja mal ein ganz konkretes Beispiel sagen. Laura Marlina Seiler, die hat so einen Podcast, der heißt Happy Holy Confident. Den höre ich ganz gerne. Der ist, ich weiß nicht, wie selber spirituell ich mich beschreiben würde. Trotzdem macht der mir meistens eine gute Laune, der Podcast. Also meistens geht es mir danach besser als vorher. Es gibt eine Folge, die fand ich schwierig. Aber ansonsten ist das, finde ich, ein ganz guter Podcast. Und wenn sie über ihr Schreiben spricht, bin ich sehr irritiert, weil sie sich da eben aus diesem, sie lässt es durchfließen aus dem Universum sozusagen auf. Und das, was ich daran schwierig finde, ist, dass das, was das erzählt über Menschen, denen das nicht passiert und trotzdem schreiben wollen.
Mhm. Okay, ja. Also, ja, kann ich nachvollziehen. Ah, ist schwer, in Worte zu fassen gerade. Ich glaube, ich habe eine andere Sicht auf die Dinge, kann aber total akzeptieren, dass das...
Als ich oder als...
Nein, als das, was du gerade beschrieben hast.
Okay.
Ja, aber ja, also verstehst. Also quasi, bevor es falsch rüberkommt, ich wollte quasi gerade jetzt für die Doku operieren können, ich wollte nicht irgendwie ihm sagen, so von wegen, ah, der nimmt sich selbst viel zu ernst oder viel zu wichtig oder sowas in der Art. Das ist nur dieses, ich fand es interessant, das zu beobachten. Das,
weißt du was?
Entschuldigung. Weil das haben die anderen drei, glaube ich, nicht so stark wie er. Mm-mm. Ich glaube, die anderen drei sehen sich schon stärker auch als die wirklich so die Schaffer dieser Welten, die sie aufschreiben. Vor allem Iris Wolf vielleicht. Mm-hmm. Bei ihr hatte ich so am stärksten das Gefühl.
Aber noch einmal ganz kurz zu diesem Matthias Rikönen und diesem Durchfließen oder Aufschreiben oder die Geschichten sind schon da. Was ich daran einen sehr nachvollziehbaren Gedanken finde, ich merke das gerade bei mir wieder, dass ich so diese Momente habe von jetzt, wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und schreiben würde, dann könnte ich einfach, keine Ahnung, 5 Blogartikel, wahrscheinlich auch 100 Seiten einfach am Stück runterschreiben zu irgendwas. Mhm. Wenn ich das aber nicht mache, in dem Moment... Ja, und denke, okay, ich notiere mir kurz die Ideen oder ich was auch immer. Wenn ich mir die Ideen notiere, ist es schon mal ein ganz guter Schritt.
Mhm, ja.
Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Also, was heißt, dann habe ich ein Problem? Dann ist das halt weg.
Dann fällt es dir schwerer, das umzusetzen.
Ich komm da oft gar nicht mehr hin. Es ist dann so wie, es gibt auch manchmal Wochen, wo ich denke, okay, ich könnte, wenn ich jetzt wirklich, wenn es sozusagen, wenn ich die Ruhe hätte und keine anderen Termine und das mich wirklich ernst nehmen würde, in dem jetzt ist das gerade da, diese Geschichte, dann könnte ich das schreiben.
Okay.
Wenn ich aber das mit demselben Ding morgen versuchen würde, kann ich das nicht mehr.
Und denkst du, das ist in erster Linie, also ist das tatsächlich deiner Meinung nach zurückzuführen auf, du hast halt einen Moment der Inspiration, auf den man dann auch warten muss, wo du selbst gar nicht so viel beitragen kannst, ihn herzuführen? Oder ist das vielleicht eher so ein, könnte das auch ein, einfach nur alle richtigen Umstände klicken zusammen? Du bist konzentriert, du bist ausgeschlafen, du hast Zeit, du bist in guter Stimmung. Einfach so ein Jackpot von Umständen und Bedingungen, die gutes Schreiben ermöglichen.
Ja, und was mit Selbstvertrauen auch in dem Moment so oder so ein bisschen loslassen können, ne? Dann kann ich sozusagen das einfach schreiben. Die Idee ist da und ich könnte das schreiben. Ich habe das ganz oft, wenn ich andere Leute Podcasts höre oder YouTube-Videos oder Geschichten, dann denke ich, ah Mensch, da hätte ich auch was zu sagen. Und dann, wenn ich mir dann keine Notiz mache, dann ist das, was ich dazu zu sagen hatte, später müsste ich dann wahrscheinlich nochmal hören, um das zu wissen. Also, natürlich würde ich da wieder hinkommen, aber es gibt Momente, da ist es leichter. Und ich glaube, es ist auch vor allem so ein Gelassenheits-State of Mind, weißt du, so ein bisschen mir selber vertrauen können, dass es okay ist. Und es gibt einfach gerade momentan die meisten Zeitpunkte sind gerade sehr, dass ich alles 3000 Mal hinterfrage, was ich tue. Will das wirklich jemand wissen? So.
Was wahrscheinlich auch ein State of Mind ist,
Ja,
den
genau.
du hast in dem Moment, ja.
Genau. Und deswegen meine ich, ja, wahrscheinlich hat es auch was mit Mindset, mit State of Mind, mit so einem Gelassenheit, Selbstvertrauen und so. Aber auch mit, wenn die Inspiration da ist und ich notiere sie mir nicht, dann kann ich darauf nicht später wieder zurückkommen, wenn ich sie mir nicht notiert habe. Und das ist, darüber haben wir auch schon bei Ideen gesprochen. Das ist schon, finde ich, ein wichtiges Werkzeug zu sagen, schreib es dir auf, wenn es da ist, sprich es in dein Handy, wenn es da ist.
Definitiv, genau.
Und das ist ja das, was er sagt mit diesen Geschichten, oder was er sagen könnte, gemeint haben könnte mit diesen Geschichten sammeln. Oder auch, was Caroline Wahl sagt, dass sie ab und zu, sie hört Musik und manchmal macht sie Musik aus und hört den Leuten zu.
Stimmt, ja, genau. Und das ist ja gerade, weil sie dann auch wieder im öffentlichen Raum schreibt, also das ist ja
Ja.
dann wieder mit dem im
Oder
Zug
Iris
sitzen.
Wolf, die sagt, sie greift dann auf ihre Kindheits, sie riecht es noch, sie schmeckt es noch und das prägt ihre Geschichten.
Ja, genau. Bei Iris Wolf, bei ihr haben wir, glaube ich, noch gar nicht so ihren Schreibtyp besprochen. Sie ist so diejenige, die sagt, sie schreibt sehr, sehr langsam und sie spricht von Stoff. Und ich hatte mir extra als Frage notiert, meint sie mit Stoff eigentlich ein Thema oder meint sie ein Buch? Ich würde eher sagen, ein Thema, weil es bei ihr auch so klang, dass sie halt eben genau diese, da sie ja quasi auch aus ihrer Kindheit und aus ihren Erfahrungen in Rumänien aufgewachsen und so, dass das ja auch so ihr Themenfeld ist, hätte ich gesagt, dass es halt so, es muss nicht zwingend ein Buch sein, mit dem sie sich jahrelang beschäftigen kann, sondern eben halt genau ein Thema, das sich dann vielleicht in verschiedenen Formen definiert. Und ja, also sie klingt so nach. Sie sagt es auch wieder nicht so explizit. Hier hätte ich gesagt, das ist so dieses sehr viel, ja, auch über dem Text brüten, über der Idee brüten, gar nicht so sehr über dem Text, sondern halt sehr, sehr lange über etwas nachdenken, Kleinigkeiten schreiben. Sie sagt ja auch, sie geht sehr minimalistisch mit Worten um. Das wird, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. Das ist dann, glaube ich, eher ihr fertiger Text. Ich habe noch nichts von ihr gelesen, deshalb ich kann es selbst nicht sagen. Die
Ich
Texte klangen
finde.
auf jeden Fall spannend, aber es klang so nach sehr, sehr geschliffene Texte.
Genau.
Die halt aber eben wahnsinnig viel Zeit in der Produktion benötigen.
Sie spricht von diesem Zweiklang, von diesen zwei Ebenen. Einmal dem Bewusstsein für die Sprache, die sie selbst verwendet. Und gleichzeitig findet sie wichtig für Schreiben das Brennen für ein Thema, sagt sie.
Genau, ja.
Und das finde ich spannend und finde übrigens, das hat man oder habe ich auch bei diesem Jonas Jonasson so ein bisschen rausgehört, dass er, der erzählt ja auch was tatsächlich über die Strategie mit dem, der baut ja Konflikte ein über zwei, was ist das Wort, was er verwendet? Zwei Störenfriede? Nee.
Ja, er sagt,
Unruhestifter.
ah ja, stimmt, Unruhestifter, genau, ja. Also im Englischen sagt der Troublemaker, hört man so im
Ja.
Hintergrund, und ich glaube, es wird als Unruhestifter übersetzt, ja.
Ja. Und das ist etwas, wo er sagt, das finde ich auch auf der handwerklichen Ebene schön, dass er das mit einfließen lässt. Und sie, die Iris Wolf, sagt ja auch was auf der handwerklichen Ebene. Nämlich, dass es was mit Erinnerungen und mit Sinneseindrücken und sowas zu tun hat und dann ein Thema auszuarbeiten und sich damit zu beschäftigen. Bei Jonas Jonasson ist es zum Beispiel auch ein geschichtlicher Stoff, dass er sich jetzt da in der Doku-Zeit gerade mit Voltaire beschäftigt und dem einen Schumacher gegenüberstellt und dass es zwei Konflikte sein müssen, die er gegenüberstellt. Bei Caroline Wahl habe ich da wenig rausgehört zu. Sie sagt nur, sie wollte nicht das schreiben, was alle anderen schreiben in ihrem Alter. Und sie will märchenmäßig für alle Generationen schreiben. Also eigentlich das, was man immer sagt, was nie funktionieren kann. Du sagst ja immer, wenn du etwas für alle machst, dann ist es für niemanden.
Mhm.
Dass das jetzt von einer Bestseller-Autorin kommt, ist dann spannend.
Ja, auf jeden Fall, ja. Bei dieser Sache bei Jonas Jonasson, wo er über sein aktuelles Buchprojekt spricht, habe ich so auch so ein ganz leichtes, so Tongue-in-Cheek-mäßiges Imposter-Syndrom rausgehört. Weil er sagt dann, er kommentiert über sich selbst, als er dann sagt, ja, es geht um geschichtlichen Stoff und Voltaire und so, macht er dann so einen Einschub, wo er selbst sagt, so wahnsinnig intellektuell, nicht wahr?
Ja, genau.
Und grinst so ein bisschen in die Kamera. Was, finde ich, für mich auch schon wieder so ein bisschen genau dieses Selbstverständnis von was bedeutet es eigentlich, Autor oder Autorin zu sein, ganz gut macht. Und was auch zu Rikönen passt und auch zu Wolf passt, so mit, man muss mindestens mal für das Thema brennen, weil ansonsten ist auch irgendwie die, oder man muss sich sehr gut einarbeiten, man muss den richtigen Ton treffen, man muss die Wahrheit in der Geschichte finden. Also es sind unglaublich viele Bedingungen, die diese Autorinnen und Autoren an sich selbst setzen, um von einem erfolgreichen, guten Text sprechen zu können, weil ansonsten, glaube ich, sofort diese Frage kommt von, ja, warum schreibe ich denn jetzt eigentlich über diese Dinge? So, also was befähigt mich denn, über so einen historischen Stoff zu schreiben? Oder was befähigt mich denn, über die Erfahrungen von südosteuropäischen Generationen und ihr Aufwachsen zu schreiben? Ja. Und. Also so immer dieses Rechtfertigen vor sich selbst. Und genau, also was ist denn meine Rolle in dem Ganzen? Und warum bin ich jetzt eine Bestseller-Autorin oder Autor?
Ja.
Das schwingt bei allen irgendwie so ein bisschen mit, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Von Dankbarkeit über Infragestellen.
Ganz am Anfang finde ich das auch einen ganz charmanten Aufmacher von der Caroline Wahl, wo sie sagt, ich habe zu meiner Mutter gesagt, wenn es ein Bestseller wird, bin ich glücklich, Spoiler bin ich nicht.
Ja, so. Das stimmt.
Es, dann, es ist so ein bisschen dieses, ich bin reich, wenn ich einen Ferrari habe, aber dann, wenn ich einen Ferrari habe, brauche ich das Nächste. Das ist irgendwie beim Schreiben, ja, es soll ein Bestseller werden und dann ist es ein Bestseller und was ist jetzt das Nächste? Und dass sie das dann aber in der Doku auflöst mit, als ich mein Geld mit Schreiben verdienen konnte, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, da wollte ich hin, da bin ich jetzt, damit bin ich glücklich.
Mhm, ja.
Aber es geht eben nicht um die Bestsellerliste. Und das von allen genau. In so einer Doku, die auch ausgerechnet diese Doku damit aufzumachen, fand ich einen wahnsinnig charmanten Kniff. Also um sie charmant darzustellen, aber auch um diese Doku zu eröffnen mit dem Titel.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja, es zeigt so ein bisschen dieses, man ist immer so ein bisschen getrieben irgendwie auch, scheinbar.
Mhm.
Also, wenn man in diesem Berufsfeld ist, weil das ist eben genau dieses so, das weiß man ja auch, das geht dann ja wieder auf diese Ebene von, dass zum Beispiel Rikönen sagt von wegen, naja, er könnte in Finnland nicht einfach davon leben, ohne Stipendien und ohne, dass er international erfolgreich wird, geht's nicht. Das würde nicht reichen zum Leben. Und ich glaube, das ist ja inzwischen auch so, du weißt ja, glaube ich, auch, wenn du einen Bestseller geschrieben hast, weißt du zwar und kriegst auch vermittelt wahrscheinlich von der Verlagsbranche, dass du jetzt gerade ganz oben bist und mit so das Erfolgreichste, wie du sein kannst. Das heißt aber erstens nicht, dass du damit super viel verdienst. Kommt auch total drauf an, was für einen Vertrag du unterschrieben hast. Und gleichzeitig, es heißt ja nicht, dass das so bleibt. Also nur weil du einmal einen Bestseller geschrieben hast, heißt das ja nicht, dass danach nochmal irgendwas kommt. Wie viele Autorinnen und Autoren gibt es denn, die ein super populäres Buch geschrieben haben und von denen dann danach nie wieder irgendetwas gezündet hat?
Ja.
So, ich habe, glaube ich, mehrere, mir fällt jetzt gerade akut kein Name ein, wo ich sagen könnte, das ist so ein Fall. Aber ich wette, ich habe unten wahrscheinlich 5, 6 Bücher von Autorinnen und Autoren im Schrank stehen, von denen ich exakt einen Roman habe und keinen anderen benennen könnte.
Ja.
So.
Ich habe noch eine Frage an dich, da wollte ich so ein bisschen hin auch.
Ja.
Das war mir wichtig, nochmal zu fragen, wenn wir das jetzt, du hast ja die Doku geguckt, ich habe die Doku geguckt und die Frage, wie können wir diese Doku, bei der es ja theoretisch um Bestseller-Autoren und Autorinnen geht und um Bestseller schreiben und Romane schreiben, was würdest du denn sagen, können Menschen da herausnehmen für andere Schreibprojekte?
So an Inspiration oder an guten Ratschlägen oder beides.
Alles,
Alles,
beides, was auch
okay.
immer du mit der Frage machst.
Ja, okay. Erstmal wieder, ich würde sagen, erstmal ganz grundlegend das, was wir hier auch schon immer wieder sagen. Ganz simpel, man hat hier vier erfolgreiche Bestseller-Beispiele dafür, dass es nicht die eine richtige Art und Weise gibt, ein Schreibprojekt zu vollenden. Weil hier werden vier komplett unterschiedliche Menschen gezeigt, die sich ihrem Stoff unterschiedlich annähern, die unterschiedliche Produktionszeiten haben, Produktionsorte haben, die unterschiedliche Ansprüche an sich selbst haben, was sie machen möchten, und alle vier sind auf ihre Art und Weise erfolgreich geworden. Was nicht heißen soll, alle können das schaffen. So über die ganzen Außen. Es wird relativ wenig gesagt über die Außenbedingungen. Ne? Also quasi so, wie sind diese vier Leute initial erfolgreich geworden? Darüber wird sehr wenig gesprochen in der Doku. Am
Ja,
ehesten noch
und
bei
der.
Caroline Wahl ein bisschen, aber.
Ja, was ich auch spannend finde, ist, dass der 100, also Jonas Jonasson ist der Autor von Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und das da wird gesagt, das ist sein Debütroman gewesen. Und ich vermute einfach mal, dass der vorher sehr viel auch geschrieben hat. Das ist ja nicht sein erstes Buch gewesen, wahrscheinlich, was er versucht hat. Und das ist.
Wär krass, wenn, auf jeden Fall.
Und der ist ja schon relativ alt.
Ja.
Aber Debüt würde ja theoretisch bedeuten, es wäre sein erstes Buch, oder nicht?
Ich, komm, machen wir doch mal Live-Recherche. Dieser wahnsinnig alte Mann ist übrigens 1961 geboren, nur mal so als Relation. Also ja, ist
Wieso
älter.
wahnsinnig alt?
Hast du nicht gesagt, der ist sehr alt?
Nein, ich habe gesagt, er ist schon älter.
Ah, okay. Dann
Der
habe
ist ja
ich.
nicht, also ich wollte eben sagen, der ist ja älter als zum Beispiel Caroline Wahl. Der ist ja nicht irgendwie, weiß nicht, wie alt Caroline Wahl ist, aber der ist ja nicht 29 und hat jetzt irgendwie
Ja,
mit 25 sein erstes Buch
das
geschrieben,
stimmt,
sondern
ist kein Newcomer
der
mehr.
100-Jährige ist noch nicht vor allzu langer Zeit erschienen in meiner Welt. Ich weiß es nicht.
Okay. Aha, ich habe hier die Veröffentlichungsdaten vor
Ah,
mir.
okay.
Deshalb, aha.
Ja, okay.
Wann würdest du denn sagen, in deiner Vorstellung, so einfach nur so vom Gefühl her, wann ist denn der rausgekommen, sein
Vor
erster
10 Jahren
Roman?
oder so?
Okay,
Also
sogar,
auf Deutsch.
ja, okay, kommt hin. Ich dachte, du meinst jetzt so, der ist doch erst vor 3 Jahren rausgekommen oder so.
Nö.
Tatsächlich, also, nach Quelle Wikipedia ist tatsächlich der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, sein Debütroman in dem Sinne von sein erstveröffentlichter Roman. 2009 im schwedischen Original und 2011 das erste Mal in deutscher Übersetzung und dann direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste
So,
gewandert.
2009 war er 48.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, ja, spät erst zum Schreiben gekommen. Da hast du komplett recht.
Das ist die Frage. Was hat der eigentlich vorher gemacht? Also, was waren da die Grundbedingungen? Und wie gesagt, ich glaube, also, wie man sagt ja immer,
Er war
oh, das war sein.
Journalist.
Ja.
Quelle.
Okay.
Quelle Wikipedia. Arbeitete als Journalist für diverse Zeitungen, unter anderem Expressen. Das ist tatsächlich, glaube ich, eine der größten schwedischen Tageszeitungen. Und selbstständiger Medienberater. Und genau, hat 20 Jahre in der Medientätigkeit und im Journalismus gearbeitet.
Das heißt, er hat das auch gelernt. Wie würde ich
Ja, aber naja, gut,
definieren?
aber ja, also hat Schreiben gelernt, aber natürlich ein anderes Schreiben,
Natürlich, ja.
definitiv. Ja, genau. Und ist dann irgendwie nach 20 Jahren da raus, hat diesen Roman geschrieben.
Na gut, dann könnte es sogar sein, dass es wirklich sein erster. Also ich finde
Es
es
klingt ein
manchmal so
bisschen
schwierig mit
so,
diesem, der
also,
erst veröffentlichte ist ja nicht unbedingt der
ja,
erst geschriebene.
genau.
Weißt du, es ist der erste, der angenommen wurde.
Also sagen wir es mal so. Jonasson, von dem, was ich jetzt hier lese, hat zumindest für seine Autobiografie das genau so aufgebaut, dass das sein Erstlingswerk ist. Also hier steht halt nichts von Frühwerk oder unveröffentlichte Sachen oder. Aber es ist auch kein One-Hit-Wonder, überhaupt nicht, weil danach sind weitere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Bücher bisher veröffentlicht worden, die auch
Naja, und
alle
das Spannende
Übersetzungen
ist,
bekommen haben.
dass der als Journalist ja auch schon eine Schreibroutine brauchte, die er sich schon über Jahre erarbeitet hat in seinem Buch, die irgendwie für ihn funktionieren musste. Ne?
Ja, genau. Mhm.
Ja. Also.
Also auch das ist so ein bisschen dieses Ding von so nicht gut genug. Also eigentlich das, was Caroline Wahl schreibt, jetzt wieder auf die Frage, was kann man mitnehmen aus dieser Doku.
Mhm.
Das, was Caroline Wahl sagt mit dem, am Anfang mit dem, sie hatte eigentlich immer gedacht, so sie ist nicht gut genug fürs Schreiben oder sie kann das nicht genug und hat dann erst 14, 15 angefangen zu lesen. So, wenn man da jetzt Jonas Jonassen daneben liegt, der halt wirklich erst so spät in seinen 40ern seinen ersten Roman veröffentlicht hat, der direkt ein Weltbestseller wurde, seitdem regelmäßig Romane schreibt. So, also zu spät ist es nie. So, der Zug ist nicht, gerade beim Schreiben ist der Zug zu keinem Zeitpunkt wirklich abgefahren. Das ist ein bisschen das Gute, wenn man self-employed ist. Also man braucht ja nicht erst jemanden, der einen erstmal anstellen muss im hohen Alter, sondern man kann ja auch einfach erstmal anfangen zu schreiben und dann versuchen, nee, Menschen ja mit der Qualität des Werks zu überzeugen.
Auch die Geschichte mit, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Eieiei. Da werde ich ihn immer auf den Zettel. Weißt du, mit dem Autor von Fight Club, der ja auch sehr lange an Fight Club geschrieben hat, was dann sein Debüt war. Und ist ja auch erst relativ spät. Also hat er, zumindest schreibt er selber, dass er viele Jahre daran geschrieben hat.
Genau. Chuck Palahniuk.
Ja, genau.
Ja.
Ja, das ist etwas, was ich übrigens habe aus der Doku. Mit rausgenommen ist natürlich falsch, aber was ich finde, was andere Menschen mit rausnehmen könnten, ist, dass es eben nicht den einen Weg des Schreibens gibt. Und dass sie das ganz schön zeigen, dass es nicht den einen richtigen Ort gibt. Also es ist nicht das Schreiben im Café, was dich erfolgreich macht. Es ist nicht das Schreiben am einsamen Schreibtisch. Es ist nicht das Schreiben im ICE oder in der Natur. Es ist irgendwie das, was für dich richtig ist.
Mhm. Ja, definitiv. Und was gleichzeitig gezeigt wird, finde ich recht gut, Schreiben ist harte Arbeit, da führt kaum ein Weg dran vorbei. Also wenn man es auf einem Niveau haben möchte, dass man wirklich sagt, das kann ich jetzt veröffentlichen, wenn man es auf ein Niveau bringen möchte, dass man sagt, ich kann das anderen Menschen zu lesen geben und die nehmen daraus etwas mit, dann ist Schreiben Arbeit, auf jeden Fall. Mhm. Es gibt keine dieser vier Biografien, die gezeigt wird, äußern sich irgendwie in dem Sinne von, ach, Schreiben fällt mir leicht, das fällt mir in den Schoß, ich schreibe einfach meine Romane runter, super gut. Das bei keinem von denen. Unabhängig davon, und alle vier, also niemand von denen, das fand ich auch spannend, niemand von denen ist eigentlich so im Sinne von, oh, ich hasse Schreiben oder ich habe eine ganz schwierige, komplizierte Hassliebe zum Schreiben. Das ist es auch nicht. Die sind alle vier so, ja, das ist genau mein Job, den ich machen möchte und ich kann mir eigentlich kaum was anderes vorstellen. Matthias Rücken sagt, glaube ich, er wäre lieber arm und erfolgloser Schriftsteller als vermögend und in irgendeinem anderen Job zu sitzen.
Ja.
So, und bei Caroline Wahl kommt das auch sehr stark durch. Also so, die haben alle eine Liebe dafür, aber das ist auch wieder genau dieses, man muss dafür brennen, wenn man es wirklich machen will. Und dann macht es Spaß.
Was ich ganz schön finde, auch was ich finde, was Menschen für alle möglichen Schreibarten und Textsorten mitnehmen können, ist, dass Schreiben mehr ist als das Aneinanderreihen von Buchstaben, um den Satz von Dagmar Knorr zu bemühen, den sie letztes Mal wieder in einem LinkedIn-Post gebracht hat, um ihr aktuelles Buch zu bewerben. Und das kommt hier, finde ich, total durch. Weißt du, dieses bei Matthias Rikkonen, der sagt, Schreiben ist auch nachts spazieren gehen oder Nachtwanderung wird es genannt. Dass, wie gesagt, für Caroline Wahl, das ist auch Menschen zuzuhören, dass es für Iris Wolf ist, ihrer Vergangenheit zuzuhören, dass es für Jonas Jonasson ist, auf die Geschichte zu gucken und Konflikte sich anzugucken und worum geht's eigentlich in der Gesellschaft.
Ja. Ja, es ist immer irgendwie verbunden mit irgendwie noch, genau, mehr als nur Schreiben.
Also es geht um, das sagen sie, zumindest Iris Wolf, so hatten wir es eben gesagt, ja, und auch Matthias Rikkonen, würde ich sagen, so dieses, ja, es hat auch was mit Pfeilen zu tun und einzelnen Worten und so und guter Sprache.
Genau.
Und da immer wieder drauf zu gucken. Das finde ich, das ist ja, hatten wir drüber gesprochen, auch was Caroline Wahl so schön sagt, irgendwie das Überarbeiten ist schwer, aber sie macht es ja trotzdem. Ne? Also was sie sagen, irgendwie schreiben, ist nicht nur dieser Prozess, wenn du am Computer sitzt und tippst oder deinen Stift nimmst und Linien malst, sondern es ist eben auch die Idee finden und rausarbeiten. Es ist den Text schreiben, loslassen, überarbeiten. Ja,
genau. Ja, das ist tatsächlich so dieses, also So, es ist so viel mehr als nur der eigentliche Prozess des Schreibens. Es sind ganz viele emotionale Prozesse damit verbunden. Es ist sehr, sehr viel mit Beobachten und raus in die Welt gehen und an der Welt teilnehmen, wie auch immer man sie sich erschließt. Also das ist ja genau diese verschiedenen Sachen mit. Man beobachtet Menschen im Alltag, man liest andere Bücher und erschließt sich so andere Welten. Also es kann weiterhin auch ein introvertiertes Beobachten sein. Aber man muss irgendwas zu erzählen finden. Ich finde, das kommt bei allen durch. Egal, wo man es hernimmt. Aus der eigenen Biografie, aus einer Weltbeobachtung, aus der eigenen Fantasie. Aber damit die eigene Fantasie funktioniert, braucht man irgendwo Referenzpunkte für irgendwas. Ansonsten hat man wahrscheinlich nichts Spannendes zu sagen, was andere Menschen lesen möchten.
Ja, genau.
Also an sich wirklich finde ich, ich finde es so, es ist irgendwie so eine schöne, ermutigende Doku. So,
ja.
die einem wirklich Freude daran machen kann, selbst zu schreiben.
Ja.
Ohne, selbst wenn man jetzt sagt, ich möchte es nicht direkt von Anfang an auf ein Prof, jetzt um mich ein professionelles Level bemühen, sondern einfach nur, ach ja, vielleicht schreibe ich ja auch mal was. Dann kann man, glaube ich, was mitnehmen aus dieser Doku.
Also und ich dachte nochmal, dass Schreiben, also das habe ich selber nochmal beim Gucken und Hören gedacht, dass ja Schreiben so viel mehr ist, als sich hinzusetzen und die Geschichte zu schreiben. Also nicht nur das, was ich gerade gesagt habe mit den Schreibprozessen, sondern Schreiben ist ja auch das Schreiben von E-Mails. Schreiben ist ja auch Content-Strategien. Schreiben ist auch, was auch immer, ne? Also es gibt ja so viele Formen, wie wir alltäglich schreiben. In Kommunikation, in Messenger-Diensten, in E-Mails, in was auch immer.
Ja.
Und das alles ist Schreiben und das alles kann auch eben diese Ebenen haben, wie es in dieser Doku gezeigt wird. Auch wenn wir keine Bestseller-Autoren, Autorinnen sind.
Ja, ganz genau.
Ja.
Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort dafür. Ja,
finde ich auch.
Und ihr habt ja noch eine halbe Stunde zusätzliches Begleitmaterial zu dieser Podcast-Episode, indem ihr euch einfach die Doku anguckt. Oder besser gesagt, dieser Podcast ist 50 Minuten Begleitmaterial zu der halbstündigen Doku, die ihr euch angucken könnt, wie auch immer ihr das sehen wollt. Deshalb da nochmal große Empfehlung, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt, klickt euch in den Link, den ihr in der Folgenbeschreibung seht und guckt euch die Doku an. Müsst euch auch, also je nachdem, wann ihr das hier hört, es ist eine öffentlich-rechtliche Doku auf YouTube, die könnt ihr nur ein Jahr lang sehen. Also wenn ihr das hier nach Ende November 2025 hört, dann ist die leider weg. Mediathekengesetz, Rundfunkvertrag, glaube ich, sei Dank. Vielleicht findet ihr es dann noch in der Arte-Mediathek. Wir verlinken jetzt erstmal nur die YouTube-Sache und hoffen, dass ihr unseren Podcast mit maximal einem halben Jahr Versatz hört. Dann kriegt ihr das noch.
Genau. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und wir sind euch dankbar, wenn ihr von uns erzählt.
Ja, sehr, sehr gerne. Das hilft uns sehr weiter. Und einige von euch machen das offensichtlich schon, denn wir sehen es an den Hörer- und Hörerinnenzahlen. Vielen Dank dafür.
Ciao.
Ciao.